Die Lesung aus dem Alten Testament für den heutigen Sonntag steht im zweiten Buch der Könige im fünften Kapitel. Es handelt sich heute gleichzeitig um den Predigttext. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Schekel Gold und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel. Der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird er dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und seine Hand über der Stelle bewegen und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpar besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes samt seinem ganzen Gefolge. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naaman: Wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel 2 Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein, wenn mein Herr in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbeten muss, wenn er anbetet im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Er sprach zu ihm: Zieh hin in Frieden.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das war eine lange Lesung heute von dem Feldhauptmann Naaman und seiner Heilung. Und ich finde es ganz schön, dass gerade heute besonders viele Soldaten hier unter uns sind. Denn Sie haben gemerkt, auch im Evangelium ging es um einen Soldaten, um den Hauptmann von Kapernaum. Und Naaman, das war auch ein Soldat. Er war der ranghöchste syrische Soldat des syrischen Königs von Aram. Damals hatte der den Titel Feldhauptmann. Bei unserer Bundeswehr wäre das, glaube ich, der Generalinspekteur. Kann das sein? Ja, ne? Ich glaube, so heißt der höchstrangige Soldat. Naaman, der war also sehr mächtig. Er verkehrte deswegen auch in höchsten politischen Kreisen, also am Königshof. Und die Geschichte heute, die zeigt uns zweierlei, nämlich das Erste, wie es so zugeht in unserer Welt und wie wenig der Mensch letztendlich vermag. Und das Zweite ist, wie mächtig Gott ist und was passieren kann, wenn ein Mensch Gottes Macht erlebt. Schauen wir die Geschichte noch einmal genauer an. Ich sagte schon, Naaman war ranghöchster Soldat, Feldhauptmann, aber nicht nur das, er war auch ein ethisch integerer Soldat. Ich denke, auch unserer modernen Genfer Konvention hätte er wahrscheinlich vollends Genüge getan. Naaman war beliebt, und zwar nicht nur am Königshof, sondern auch bei der israelitischen Dienstmagd seiner Ehefrau. Eigentlich war das eine verschleppte Geisel, wie wir es heute ja in Israel und Gazastreifen erleben, eine verschleppte Geisel, die dann aber als Haushaltshilfe bei der Frau des Naaman arbeiten durfte und musste. Naaman behandelte dieses Mädchen offenbar so gut und so fair, dass es ihm nicht den Tod wünschte, sondern dass es ihm von Herzen Genesung wünschte. Das war nämlich der Makel Naamans, wir haben es gehört, eine für jeden sichtbare Hautkrankheit, sehr lästig. In Israel mussten die Leute da sogar in Quarantäne, die diese Krankheit hatten, in Syrien wahrscheinlich nicht, denn Naaman konnte ja seiner Arbeit weiter nachgehen. Der Aussatz, das war seine Krankheit. Bestimmt hatte Naaman sämtliche Ärzte konsultiert und Fachleute und ihnen reichlich Belohnung versprochen, wenn sie ihn heilten. Doch niemand hatte ihm bisher helfen können. Und jetzt stelle ich mir vor, wie die Ehefrau des Naaman und das israelitische Dienstmädchen beim Brotbacken, beim Kochen oder beim Waschen miteinander geplaudert haben, auch natürlich über den armen Naaman mit seiner Krankheit. Und wie das Dienstmädchen so richtig Mitleid mit ihm hatte und laut darüber nachdachte, wie man ihm helfen könnte. Und da kommt jetzt dieser Satz, dass sie sagt, ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Also das Dienstmädchen spricht einen Satz aus, der jetzt doch wieder ein Hoffnungsschimmer für den Feldhauptmann sein könnte. Die Ehefrau hört das und erzählt es natürlich ihrem Mann. Der schöpft Hoffnung, aber er hört nur halb zu. Samaria, das hört er, das ist eine Stadt in Israel. Das Wörtchen Prophet, damit kann er vielleicht nichts anfangen, das scheint er zu überhören. Deswegen redet er mit seinem Dienstherrn, mit dem König, und der macht die ganze Angelegenheit, den nächsten Versuch der Heilung seines Feldhauptmanns zur Chefsache. Als Regierungschef, heute müsste man sagen Olaf Scholz bei uns, bittet er einen anderen Regierungschef, dürfen Sie sich einen aussuchen, Macron oder wen auch immer, um einen Gefallen. Er schreibt einen Brief an den anderen Regierungschef von König zu König. Und der lautet, wir haben den Inhalt überliefert bekommen, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Der syrische König, der geht davon aus, dass wenn einer in Israel die Macht hat, Naaman zu heilen oder auch heilen zu lassen, dann natürlich der mächtigste Mann in Israel, der König. Eine kleine Aufmerksamkeit schickt er ihm noch mit, dem anderen König, mit dem Brief. Ich habe es mal ausgerechnet, ungefähr 340 Kilogramm Silber, 70 Kilogramm Gold und 10 Designermaßanzüge. Mein kleiner Baumarktanhänger wäre damit noch nicht überladen, aber gut gefüllt. Trotz dieser großzügigen Geschenke von Israel, ist der König von Israel, wahrscheinlich war das der König Joram, aber der Name wird nicht genau genannt, er ist stinksauer, er springt im Dreieck. Er ist zwar der mächtigste Mann in Israel, aber ein unheilbar Kranken heilen, das kann auch er nicht. Und er vermutet, dass der militärisch übermächtige König von Syrien ihn provozieren will, damit er vielleicht irgendetwas Militärisches tut, was für ihn da nicht gut ausgeht. Also er denkt, es könnte eine List sein. Hier gibt ein König seine Ohnmacht zu. Und das ist ein wichtiger Gedankenanstoß für uns. Es gibt Dinge, die können auch die mächtigsten Männer und die können auch die reichsten Frauen mit allem Gold und Silber dieser Welt nicht erkaufen. Nämlich Gesundheit, Frieden, echte Freunde, unser Leben und Gottes Segen. Ich habe da einen schönen Psalmvers gefunden im Psalm 119. Da heißt es, das Gesetz deines Mundes, Gott, also das Wort Gottes, ist mir lieber als viel tausend Stück Gold und Silber. Wie wahr. Und wie schön, dass wir dieses Wort Gottes zugänglich haben, immer wieder lesen können, immer wieder darauf hören können. Also, zurück zu dem König von Israel. Ich kann mir vorstellen, wie er getobt hat, wie er gesagt hat, was bildet er sich ein, was verlangt er von mir? Die Worte, die uns überliefert sind, die lauten so. Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Liebe Gemeinde, in unseren Tagen sehen wir auch manchmal, wie ratlos auch unsere Regierung sein kann. Die wissen oft auch nicht weiter, und zwar quer über alle politischen Parteien hinweg. Deswegen sage ich, ob das jetzt Söder ist oder Scholz oder Habeck. Und anstatt, dass wir hämisch uns die Hände reiben, haha, jetzt wissen die nicht weiter, ist es unsere Christenpflicht, für diese Leute zu beten, um Weisheit, um Erkenntnis und auch um Respekt vor Gott und den Menschen. Damit Gott ihnen Weisheit gibt, damit wir das Volk gut leben können und die Völker drumherum auch. Von der Ohnmacht des Königs zur Macht Gottes, zu dem Zweiten, was man sehen kann an unserer Geschichte. Elisa, das ist der Nachfolger des noch berühmteren Propheten Elia in der Bibel, der hat von dem Malheur am Königshof etwas mitbekommen und er bietet dem König jetzt an, schick doch den Naaman mal zu mir, ich kann ihm helfen. Und als der Naaman dann ankam, das stelle ich mir vor wie bei so einem Staatsbesuch, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben in einer großen Stadt, wenn dann plötzlich so eine ganze Karawane, ein ganzer Tross von Limousinen vorbeifährt, Blaulichter vorne, Blaulichter hinten, alle Ampeln sind auf Rot geschaltet, weil eben ein Staatsbesuch vorfährt. So ungefähr stelle ich mir das bei Naaman vor, natürlich mit alten Wagen und Pferden vorne dran. Wir lesen, so kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Und was ihm jetzt widerfährt, das überrascht ihn und macht ihn wiederum stinksauer. Elisa, der denkt nämlich gar nicht daran, dem Ehrengast entgegenzugehen. Er rollt keinen roten Teppich aus, er putzt sich nicht fein heraus, zieht nicht seine besten Kleider an, sondern er schickt seinen Diener hinaus und lässt dem Naaman etwas ganz Banales ausrichten. Geh in den Fluss, wasch dich 7-mal, dann wirst du gesund. Klar, Naaman ist sauer, denn erstens, wenn jemand zum Arzt geht, dann erwartet er, dass der Arzt ihn untersucht und dann, dass der Arzt irgendetwas macht, ihm irgendetwas verschreibt, das zu seiner Genesung hilft oder zumindest lindernd hilft. Aber doch nicht, dass der Arzt ihn ungesehen fortschickt und von seiner Sprechstunde mitteilen lässt, geh mal heim, dusch dich, dann wirst du wieder gesund. Deswegen muss niemand zum Arzt gehen. Und so hat Naaman sich in dem Fall jetzt auch nicht wirklich ernst genommen gefühlt von dem Elisa. Und das Zweite, Naaman ist ja nicht irgendeiner. Naaman war Prominenz und zwar höchste Prominenz. Und deswegen hatte er natürlich erwartet, dass er bevorzugt behandelt wird von Elisa, dass höchste Aufmerksamkeit ihm zuteil wird, dass er sozusagen die Behandlung wie bei einem Privatpatienten Deluxe bekommt. Aber das passiert eben nicht. Und zu seinen Dienern sagt er dann auch, wie enttäuscht er ist. Ich lese wieder ein Stück aus unserer Geschichte nochmal vor. Naaman sagt, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand über die Stelle bewegen und mich so vom Aussatz befreien, also eine echte Behandlung machen. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpar besser als alle Wasser Israels, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Ihm war das zu billig alles. Das war unter seiner Würde, das kränkte seinen Stolz. Und wenn es nur nach ihm gegangen wäre, er wäre wieder abgezogen und krank geblieben. Aber seine Diener, die denken nach und überreden ihn. Die sagen, also wir haben es ja gehört, wenn jetzt etwas ganz Kompliziertes von dir erwartet werden würde von Elisa, dann hättest du das gemacht. Und dieses Einfache, einfach in den Fluss gehen, sich 7-mal waschen, probier's doch einfach aus. Vielleicht funktioniert's ja wirklich. Was hast du zu verlieren? Und Naaman, er tut's. Er geht in den Fluss, macht, was Elisa ihm hat sagen lassen und wird sofort gesund. Naaman ist überwältigt von dem Gott Israels, wenn man so will. Seine Heilung wird für ihn zum Bekehrungserlebnis. Er merkt, was alle anderen nicht können. Wahrscheinlich ist er auch in Syrien zu irgendwelchen religiösen Zauberern gegangen und Priestern und Geistheilern und natürlich zu den normalen Ärzten auch. Die haben ihm alle nicht helfen können. Aber der Gott Israels eben schon. Was kein Mensch kann, das kann der Herr, der Gott Israels, das erkannte er. Wörtlich sagt er, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. Liebe Gemeinde, diese Erzählung spricht für sich. Ich gestatte mir trotzdem 2 Anmerkungen. Das Wasser der Taufe, es reinigt uns ja auch vom Aussatz der Sünde. Das ist fast wie beim Naaman. Und viele fragen sich auch, kann das es denn sein? Das ist so einfach. Da kommt ein Mensch da zum Taufstein und dann wird ein bisschen Wasser über seinen Kopf gegossen. Und das war's, dass ihm die Sünde vergeben wird? Bräuchte es da nicht viel mehr Kult drumherum? Bräuchte es nicht viel mehr religiöse Action, damit da wirklich Sündenvergebung passieren kann? Die Antwort lautet wie damals, nein, diese Action braucht es nicht. Die Vergebung der Sünden ist nämlich kein Menschenwerk. Und auch mit allem Gold und Silber dieser Welt könnte man sich diese nicht erkaufen. Übrigens, wir haben es gehört, Elisa hat auch keine Entlohnung angenommen für die Heilung. Der Naaman, der hätte ihn gerne reich beschenkt, aber er wollte nichts. Auch die Taufe gibt es umsonst. Die wird nicht verkauft. Sie muss auch kein Erlebnisbad sein, wie einige meinen. Sondern wo Gott vergibt, da ist vergeben. Den Preis hat Jesus längst bezahlt, als er auf Golgatha für unsere Sünden starb. Was aber aus der Taufe hervorgehen muss, und auch das ist wie bei Naaman, das ist eine neue herzliche Hinwendung zu Gott. Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. So sagt es Naaman. Wir nennen das Glaube. Und ich denke, Sie sind deswegen hier, weil Sie sich von Herzen Gott zuwenden wollen, ihm danken wollen für seine großen Gaben, für alles, was er für uns getan hat. 2. Anmerkung. Wer sich im Kirchenjahr ein bisschen auskennt, hat sich vielleicht gefragt, was diese Geschichte am 3. Sonntag nach Epiphanias soll. Der Wochenspruch, der kann uns da weiterhelfen. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und wir dürfen da jetzt nicht von uns ausgehen, sondern von Israel aus. Da sind wir die im Norden, beziehungsweise die im Nordwesten, die damals, als Jesus gelebt hat, noch keine Ahnung von dem hatten, was sich in Palästina, in Jerusalem damals abspielte. Aber das Evangelium kam auch zu uns und uns ist der Glaube angeboten worden und die Taufe und wir haben beides ergriffen. Und insofern können wir durchaus sagen, aus israelischer Sicht war nicht nur Naaman ein Ausländer, der aus Syrien stammte, sondern sind auch wir Ausländer, die zum Glauben an den Gott Israels gelangen durften. Und voller Freude und überwältigt dürfen wir uns, wie Naaman auch, diesem Gott zuwenden. In diese Richtung geht auch die eine Stelle, wo Jesus den Naaman im Evangelium mal erwähnt. Das war nämlich, als er in seiner Heimatstadt Nazareth predigen durfte. Damals war es so, wenn einer als Gast war, der durfte dann predigen. Man könnte ja vielleicht was Neues erfahren. Dann hat er von Jesaja was gelesen, hat gesagt, dieses Prophetenwort der Schrift ist heute erfüllt. Und dann spricht er aber noch weiter zu den Leuten in der Synagoge und weist nach, dass ein Prophet in seinem Heimatland oft nichts gilt, sondern dass die Ausländer es manchmal besser verstehen, was Gott jetzt gerade tut und was sein Evangelium bedeutet, als die Juden, also die Einheimischen. Und da nennt er Naaman als Beispiel dafür, dass Gott sich nicht nur den Juden, sondern allen Völkern zuwendet. Jesus ist der Heiland der Völker, er ist auch unser Heiland, dafür wollen wir ihm heute danken. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.